Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr noch Kraft zuzuhören oder wieder? Okay. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Wir brauchen deine Hilfe, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du meine Gedanken ordnest, dass du mir hilfst, das zu sagen, was für dich wichtig ist. Und dass du uns hilfst, zuzuhören, dass du uns erkennen lässt, was für uns ist, Herr. Und das, was nicht von dir ist, bitte ich, dass du wegtust, dass du streichst, Herr, dass vorbeigeht. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Habt ihr alle eure Tüte noch? Eigentlich war der erste Gedanke so eine Art Notfallpäckchen. Kennt ihr das? Beim Fahrrad hat man so ein kleines Verbandszeug dabei. Brauchst du manchmal für ein aufgeschlagenes Knie oder Handballen, ne? Ich meine, kann passieren. Und sowas kann das hier eigentlich auch sein. Da ist, ich weiß nicht, habt ihr schon mal reingeguckt, da ist so ein kleiner Schirm drin. Warte mal, nach oben geht er auf. Genau, habe ich als Kind immer geliebt, wenn es so einen Eisbecher gab, habe ich immer gesagt, die will ich. Ging es euch auch so? Ja, die anderen konnten die bunten Fähnchen kriegen, ich wollte immer den Schirm. Der Schirm begleitet mich schon in meiner Kindheit. Das kann ich euch vielleicht ganz kurz erzählen. In der DDR war es ja so, dass es im Prinzip nicht viel Neues gab und dass man darauf angewiesen war, das Alte wieder anzurichten. So war der Dienstleistungssektor doch recht gut entwickelt. Das heißt, es wurden... Was ist denn das Problem? Es wurden viele Sachen wieder hergerichtet, die heutzutage weggeschmissen werden. Dazu gehören auch Schirme. Schirme war so ein Ding. Wir sind ja auch früher viel mehr gelaufen, brauchtest ja auch mehr Schirme, ne? Ist ja heute gar nicht mehr, setzt dich ins Auto und der Schirm kann auch zu Hause bleiben. Aber das war ja mal anders. Also ein Schirm wurde repariert, wurde neu bezogen, wurde eingerichtet. Mein Vater hatte den Beruf des Schirmmachers. Das heißt, er konnte das, da hatte das von Berufs wegen gemacht. Dafür hat man eigentlich nicht so viel verdient, aber wir haben überlebt. Und deswegen, ich kenne all diese ganzen Handgriffe, was an dem Schirm dran ist, das ist ein bisschen lustig. Deswegen auch der Psalm, damit verbindet sich für mich auch eine echte Geschichte, die ich erlebt habe in meiner Jugendzeit, als ich in der Ausbildung war. Der Psalm 91, weil in der Luther-Übersetzung steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Also von daher, ich habe eine sehr gute Erinnerung an meinen Papa, der lebt auch noch, aber das, was mich erinnert an dieses in der Werkstatt sein und im Laden sein und Schirme annehmen und die alten Bezüge abrupfen und neue wieder rannähen und so, das verbindet mich, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Also Schirm war für mich schon immer der Inbegriff von was Gutem. Genau, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und als ich dann in der Ausbildung war, ich war im Internat und habe mal eine Zeit lang im Internat in Plauen gewohnt. Das ist eine kleine Stadt im Vogtland. Und zu den DDR-Zeiten hatten wir immer viele, in den größeren Städten immer einen Haufen Kaserne und russische Soldaten auch dort und so in Plauen auch. Eine große Kaserne und da war viel Kriminalität. Da hat man viel gehört von Übergriffen, auch auf junge Mädels und so. Und ich war da gerade so 17, 18. Und das war ganz schön blöde. Wir mussten relativ weit von unserem Internat zum Krankenhaus laufen, wo wir gearbeitet haben. Und früh in der Dunkel, wenn es noch so September, Oktober ging es los dort, dann war es früh duster und du musstest noch durch so eine olle Gartenanlage und dann irgendwie, Und da kam mir dieser Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und das hat für mich so einen Trost gemacht, dass ich mir den damals auswendig gelernt habe, damit ich den mir hersagen konnte, wenn ich da unterwegs war, auf diesen dunklen Wegen früh auf Arbeit. Und wenn du im Internat bist und nicht zu Hause, dann bist du sowieso irgendwie ein bisschen, ich sag mal, auf wackeligen Posten. Vielleicht ging es nur mir so, aber... Da fehlte ja doch irgendwo so ein bisschen Sicherheit und das war meine Sicherheit. Ich habe den Psalm echt gelernt und habe das immer vor mich hergesagt und habe gebetet, Na, Jesus, du bist mein Schutz. Ist irgendwie was passiert? Also alles fein? Aber das, was einen im Herzen tröstet, was die Heidi heute schon gesagt hat, der sichere Ort ist in unseren Herzen. Beim Nachdenken über dieses ganze Thema ist mir gekommen, was ist unter Gottes Schutz zu sein, wäre ja zu kurz gefasst, wenn wir damit nur verbinden, mir geht's gut, ich bin gesund, ich fühle mich sicher, ich hab's im Moment gerade an allen vier Zipfeln, es funktioniert. Weil wir sind ja nicht die einzigen Gotteskinder auf der Welt. Es gibt ja auch Länder auf dieser Erde, wo auch ganz viele Gotteskinder leben und die sind schwer unter Verfolgung. Denkt nur an Syrien, Homs, die ganzen Städte zerbombt, nichts mehr. Die Gemeinden gibt's noch. Viele sind vielleicht auch ausgerissen, aber manche sind auch geblieben und die haben gesagt, wir müssen hier bleiben. Sind die jetzt nicht unter Gottes Schutz, weil es bei denen gerade so kracht? Sie sind auch unter Gottes Schutz. Also wir müssen, denke ich, unseren Horizont weiter fassen als nur, wenn es mir gut geht, bin ich unter Gottes Schutz und wenn es nicht gut geht, bin ich irgendwie dort rausgerutscht oder bin ich da irgendwie falsch gelaufen. Das ist es nicht immer, ne? Unter Gottes Schutz zu sein, bedeutet, diesen Ort zu finden in unserem Herzen, wo wir bei Jesus ankommen können. Das ist das wichtige Ding. Und es gibt ein weiteres Objekt in unserer Tüte. Da will ich gleich mal dazukommen. Wo ist denn... Ah ja, brillant. Sehr schön. Ich brauche wieder Freiwillige. Und zwar... eine Sicherheitsnadel. Jeder weiß, dass sowas zum Notfallset dazugehört, weil der Knopf abspringt und dann brauchst du irgendwas, um das wieder festzumachen. Eine Sicherheitsnadel. Und ich will das verbinden mit einem Vers aus diesem Psalm. Kannst du mal durchgeben, genau. Und zwar ist mir das vorhin gekommen, als Heidi gelehrt hat. Psalm 91, Vers 14. Nicht lachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Die Sicherheitsnadel, die erinnert uns daran, dass wir uns an Jesus hängen sollen. Okay? Anklammern an Jesus ran. Das ist so stark. Jesus lässt uns hier so in sein Herz reingucken und sagt, wie er über uns denkt. Und ich habe schon mit manchen Leuten geredet und die sind so in ihren Herzen kaputt gemacht von Ablehnung, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie Gott über mich denkt. Wahrscheinlich bin ich nur ausgerechnet der, über den Gott nicht gut denkt. Das ist ja durchaus möglich, dass einem das so kommt. Aber hier steht, was Gott denkt. Und das ist speziell für die Leute, die nicht sicher sind, wie denkt Gott über mich? Wie denkt Gott über mich? Ich halte mich mit ganzem Herzen an Jesus fest, aber ich spüre nichts. Ich merke nicht, dass was anderes ist. Und manchmal sind unsere Gefühle nicht unbedingt der Maßstab für das, was tatsächlich stattfindet. Deshalb steht hier genau, was Gott denkt. Vers 14, 15 und 16. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Oder weil sie an mir hängt, will ich sie erretten. Ich will sie schützen, weil sie meinen Namen kennt. Das heißt, Gott registriert, dass du dich an ihn hängst. Gott registriert, dass du mit deinem Herzen versuchst, seinen Namen zu kennen. Was heißt denn seinen Namen kennen? Bedeutet, ihn selbst zu erkennen. Sein Name sagt ja etwas aus über seine Person, über sein Wesen. Vielleicht kennt der eine oder andere verschiedene Namen Gottes, die wir in der Schrift finden. Der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich heilt. Der Herr, mein Versorger, der Herr, mein Banner, mein Feldzeichen. Ne? Das sind Namen Gottes. Und wenn wir uns danach ausstrecken, seinen Namen kennenzulernen, der Herr sagt, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Das ist, was Gott verheißt, was Gott über uns denkt. Und ich glaube, dass wir das brauchen, dass das in unseren Herzen eine sichere Substanz wird. So denkt Gott über mich. Gott beurteilt oder richtet seine Liebe zu uns nicht danach, wie toll wir alles gemacht haben oder wie perfekt wir waren, sondern nach dem, was er in seinem Wort festgelegt hat. Und das ist Gott. Ich habe einige Sachen, die ich eigentlich mit euch zusammentragen möchte und aufschreiben möchte, weil das immer Spaß macht, gemeinsam etwas herauszufinden. Und zwar dieser Begriff unter seinen Flügeln ist ja doch relativ abstrakt oder ein schönes Bild. Und ich würde das gerne noch mit mehr Leben füllen, mit mehr Inhalt. Was bedeutet das, unter seinen Flügeln zu sein? Was hat das für, was ist da alles drin? Was ist da drin enthalten? Ich habe mir selber ein paar Notizen gemacht, aber ich würde gerne, ja, das ist super, danke. Ich würde gerne, dass wir vielleicht gemeinsam ein bisschen zusammensuchen, was finden wir unter dem Schatten seiner Flügel? Und ihr könnt, wenn euch was einfällt, ein Wort. Also ich sage jetzt mal, ne? Liebe. Gut. Was finden wir unter dem Schatten seiner Flügel? Okay, pass auf. Sorry. Aufschreiben. Genau. Jetzt nochmal. Siehst du? Sehr gut. Ja. Ja. Annahme, genau. Schutz, ja. Genau, das ist ja eigentlich auch das Thema. Schutz, Trost. Richtig. Frieden. Frieden, der nichts mit unserer Vernunft zu tun hat und auch nichts mit Umständen. Genau. Liebe, genau, Liebe. Ich meine, man kann auch lachen, aber man kann es auch wirklich ganz ernsthaft sagen. Freude. So. Nähe, genau. Zärtlichkeit. Ich mache das mal hier mit hin. Genau. Was war noch? Kraft. Das ist wahr. Ja. Das kommt beim Schutz mit, ne? Ja. Ja. Sicherheit. Gelassenheit. Das stimmt. Dieses Foto, was wir vorhin gesehen haben von dieser schönen Postkarte, ne? Das kleine Kükenköpfchen, was dort aus dem großen Flügel rausguckt, das ist doch Gelassenheit, ne? Da kannst du gelassen sein, wenn du so einen großen Freund hast. Ruhe. Okay. Okay. Antworten. Das ist auch gut. Kann man gebrauchen, genau. Ja. Gestillte Sehnsucht. Freiheit. Bitte? Was war es noch hier? Herzschlag. Okay. Anerkennung. alles Dinge, die wir uns wünschen. Das Blatt ist voll, ja, Wortspitze. Ich will das einfach, dass wir uns das irgendwie mehr, dass es uns das mehr habhaft wird, dass wir das nächste Woche auch noch haben. Versteht ihr, was ich meine? Wir wollen damit lernen und lernen, was das Wort dazu sagt, damit das mehr Substanz in uns bekommt, weil der Glauben kommt aus der Verkündigung, beziehungsweise, sagt es in der wörtlichen Übersetzung, kommt aus dem Gehörten. Und das kommt aus dem Wort Gottes. Das ist das Gehörte. Wir müssen also das Richtige sagen können. Deswegen müssen wir auch das Richtige lernen. So, das ist der Punkt. Deswegen sind wir heute noch hier. Und ich hatte noch eins. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, was Gott über uns denkt. Zukunft und Hoffnung. Das ist das, was Gott über uns denkt. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken oder Pläne des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und ich glaube, dass das für viele von uns, wo Situationen sind, die sich irgendwie aussichtslos anfühlen und wo man vielleicht auch schon lange gebetsmäßig dran ist und sich noch nicht so viel gedreht hat, das ist wirklich wichtig festzuhalten, dass wir sagen, ja, der Herr hat Zukunft und Hoffnung. Das sind Gedanken des Friedens. Natürlich muss ich mich auch in seinem Willen bewegen. Also ich fand das wirklich sehr ansprechend, dass die Heidi das heute auch sagte von dem Prophet, der ist dort losgerannt, weil er einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Und Gott hat gesagt, was machst du hier? Eine gute Frage, die trifft einen glatt. Was machst du hier? Vielleicht ging es manchen von euch so. Ich habe mich heute unterhalten und das kam wirklich an. Und manchmal ist man so, dass man keine Zukunft und keine Hoffnung sieht, weil man an dem Punkt ist, wo Gott zu dir vielleicht sagt, was machst du hier? Solltest du nicht eigentlich da sein? Also, wenn man jetzt mal die Betonung woanders hinlegt, gell? Versteht schon. Was machst du hier? Zu diesem, ich sag einfach jetzt mal, wir haben jetzt viele Beispiele aufgeschrieben oder Dinge, die wir unter den Schatten seiner Flügel finden, die da sind, die Gott uns schenkt. Und einige Punkte, da habe ich ein paar Bibelstellen dazu, die mir gekommen sind beim Gebet, die ich einfach mal nennen will, damit wir Handwerkzeug haben. Zu der Liebe, Römer 5, Vers 5. Da sagt es, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und unser Problem ist, denke ich, manchmal, dass Liebe für uns doch ein abstraktes Wort geworden ist und manchmal auch sogar negativ behaftet. Aber wir brauchen, dass wir erkennen, die Liebe Gottes hat immer ein Ziel, hat ein Ziel mit uns oder zu uns hin und natürlich auch mit uns gemeinsam. Und unser Leben macht deshalb Sinn, weil wir geliebt sind, versteht ihr? Auch im Menschlichen hast du irgendwo eine Sicherheit, wenn du eine Person hast oder deine Eltern oder einen Ehepartner oder Kinder, die dich lieb haben. Das macht was mit dir. Und genauso macht das was mit uns. Gott hat mich lieb, weil das ist unabhängig von menschlichen Ermessen und viele genießen leider nicht die Liebe von Menschen. Es gibt einen ganzen Haufen Leute, die sind so verachtet und so gemein behandelt und die müssen sich darauf werfen, dass der Vater im Himmel sie lieb hat. Das ist einfach das große Angebot. Und wir wollen das tun, weil wenn wir das in unserem Herzen haben, dann können wir es auch weitergeben. Was anderes weiterzugeben, es führt nicht zum Ziel. Genau. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, das zu uns transportiert. Und mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, das ist wirklich elementar in unserem Leben. Ich werde, denke ich, noch öfters darauf eingehen. Frieden. Wir hatten Frieden aufgeschrieben, Frieden, der nicht abhängig ist von Umständen, nicht abhängig ist von guter oder schlechter Laune oder von schlimmen oder guten Umständen. Frieden, den wir haben, weil Gott in unserem Herzen ist. Und dieser Frieden kommt, Römer 5, Vers 1, Weil wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das heißt, wir können uns ja nicht diese Rechtfertigung verdienen, sondern durch den Glauben an Jesus haben wir Frieden. Was mir hier fehlt, unter den Schatten seiner Flügel, ist Gerechtigkeit und ist Versöhnung. Und Versöhnung gilt sowohl für mich in Beziehungen mit anderen, aber auch für mich mit mir selbst. Ich glaube, dass das ein echtes Thema ist. Versöhnung mit Gott, das ist relativ klar. Da weiß jeder ungefähr, was er mit anfängt. Aber auch Versöhnung mit sich selbst. Und natürlich Versöhnung mit Menschen, wo es nötig ist. Versöhnen muss man sich ja nicht mit Menschen, mit denen man sich vertragen hat, sondern mit denen, wo es Krach gab. Das ist die große Herausforderung. Und dann zu vergeben und Versöhnung zu leben, das gehört mit unter den Schatten seiner Flügel. Gott hat sich mit uns selbst versöhnt, steht im 2. Korinther 5, 21. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus, klar, ne? Der Sünde nicht kannte, hat er für uns, hat er sich für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Also das heißt Versöhnung und Gerechtigkeit durch das Opfer Jesu. Freude. Freude ist unter den Schatten seiner Flügel. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da können wir noch zulegen. Freude kann auch wachsen. Auch bei mir durchaus. Freude hat auch was mit Humor zu tun. Viele Christen haben so wenig Humor. Wenn es immer ganz heilig wird, ist immer so wenig Humor noch im Spiel. Und das ist auch manchmal ein bisschen schade, weil dann bleiben wir manchmal nicht auf dem Teppich und werden ein bisschen religiös. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also Freude, das kommt von Gott. Und wir sind sogar aufgefordert, sogar mit Befehl, freut euch alle Zeit, sagt Paulus, ne? Philipper 4. Und abermals sage ich, freut euch. Also wahrscheinlich waren die auch schon so ein bisschen schwer von KB wie wir. Und von daher Freude. Jesus sagt selber, das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ich glaube auch, dass unsere Freude über die geistlichen Tatsachen von Heil und Rettung und Heilung, die ist manchmal wie vernebelt, weil wir einfach so sehr in diesem Hier und Jetzt leben. Wenn viel mehr in uns drin steckt, dass wir für eine Ewigkeit leben und dass wir hier für eine Zeit begrenzt sind und dass auch alles, was wir erleben, zeitlich begrenzt ist, dann fällt es uns auch leichter zu freuen, versteht ihr? Ich weiß, dass es heiß ist und es ist einem auch manchmal eher zum Weinen zumute als zum Lachen, aber doch sollten wir Freude kultivieren, weil das ist wirklich, was auch im Himmel ausdrückt, was Reich Gottes ausdrückt. Römer, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das sagt uns wieder, dass diese Freude eine Freude ist, die von Gott kommt. Also nicht was wir jetzt herausstemmen müssen und wie der letzte tolle Entertainer dann alle anstecken mit unserer tollen Freude, sondern das, was wirklich der Heilige Geist in uns hervorbringt. Danach wollen wir suchen. Und wenn wir haben heute noch Zeit, das können wir auch von ihm fragen. Herr, ich will mich wieder freuen. Auch diese Freude ist genau wie der Friede nicht abhängig von Umständen. Das ist, denke ich, noch eine große Portion, die wir lernen dürfen, dass wir uns freuen können, trotz mieser Umstände oder ungelöster Fragen oder ungelöster Probleme. Freiheit. Ist mir gleich Galater eingefallen, Galater 5. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wir sind frei gemacht, wir sind leider oft gerne dazu bereit, uns irgendwelche Jochs auferlegen zu lassen. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr frei sind. Und es gibt auch die andere Tendenz, wenn sie jetzt nicht ins Gesetzliche geht, sondern dass man die Freiheit missbraucht und sagt, ist ja Gnade da, kann ich ja sündigen, kein Ding. Wissen wir auch. Steht im Galater 5, Vers 13 dann, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern was macht die Freiheit mit uns? Dient einander durch die Liebe. Den anderen zu dienen, fand ich heute so ansprechend von der Heidi, dieses, ich bin auch die Magd des Herrn. Und im Normalfall steht eigentlich da irgendwas in einem Auftrag, Prinzessin ist schöner. Oder, wie geht's euch? Prinzessin besser als Magd, ja. Okay, ich sehe, wir stimmen überein. Aber Christus hat uns frei gemacht, dass wir einander dienen, auch ihm dienen durch die Liebe. Und das ist eine gute Sache, das ist mit viel Freude und Spaß verbunden und nicht so tragisch, wie es von Anfang klingt. Für was es tragisch klingt, ist unser Stolz und unser Fleisch, ne? Wir wollen uns nicht demütigen, wir wollen uns auch nicht irgendwie, ja, da kommt dann gleich, ach, kann ich auch nicht ausnutzen lassen, ne? Ja, nee. Aber man darf dienen, das ist durchaus erlaubt und es darf auch mal ein bisschen wehtun, es darf auch mal was kosten, genau. Das ist erlaubt. Was ist unter seinen Flügeln noch? Heilung. Jakobus 5, klar. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ganz eng hier dieser Zusammenhang zwischen Heilung und Vergebung. Jakobus 5, Vers 15 und 16. Jetzt 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Vieles vermag eines gerechten Gebet oder eines gerechten Bitten und Flehen in seiner Wirkung. Wir beten füreinander und es ist ja nicht gesagt, dass das irgendwelche geistlichen Überflieger sein müssen, eines gerechten Gebet. Das ist jeder von uns, weil wir jeder, so wie wir hier sind, von Jesus gerecht gemacht sind. Eines gerechten Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Und hier steht noch Bitten und Flehen. Und ich habe manchmal irgendwie einen Beigeschmack, wenn so viel schnell proklamiert und in Anspruch genommen wird, was alles zu sein hat und wie es zu sein hat. Ich glaube, dass wir auch gerne dahin zurückkommen dürfen, zu bitten und zu flehen. Man darf das nicht verwechseln mit einer Art Bitten und Flehen in einer Art Hoffnungslosigkeit und Unglauben. Aber man kann im Glauben trotzdem bitten und flehen. Und bei manchen Gebeten fehlt mir manchmal die Bitte an Gott, muss ich ehrlich sagen. So die ganz großen Power-Über-Sieger-Gebete sind manchmal nicht noch verbunden mit dem, sage ich mal, angemessenen, auch ehrfurchtsvollen Ton in der Bitte und in der Frage an Gott. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Nur mal so als Gedankenanstoß. Ich glaube, dass wir beides können. Es gibt auch Situationen, wo wir wirklich uns darauf stellen und sagen, nein, das ist das Opfer Jesu und ich gehe hier keinen Schritt weg und das kommt jetzt in Existenz. Das ist durchaus auch, der Heilige Geist führt das auch so, dass man so betet. Und das andere, denke ich, im Gleichgewicht dazu, dass wir bitten und flehen. Und wie gesagt, wir sind so sehr, wir verbinden Bitten und Flehen gerne mit irgendwie so einem religiösen, ungläubigen Dingsbums, ne? Ach, lieber Herr, bitte mach doch auch. Wo man eigentlich null Glaube dahinter ist, dass tatsächlich was passiert. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Das ist also dann irgendwie nicht da. Aber wir bitten und flehen im Glauben, dass es was wird und dass Gott unser Gebet erhört. Sei das für Heilung oder für andere Dinge. Genau. Jetzt kam noch neue Kraft. Wir brauchen neue Kraft. Manchmal stündlich. Jeden Tag, auf alle Fälle. Jesaja 40, Vers 31 ist mir sofort gekommen. Und da steht, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Es kommt wieder unser wunderschöner Adler. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Es gibt eine Müdigkeit in Situationen und auch in Problemen. Die kommt schon. Und wenn die kommt, dann müssen wir sehen, wir wollen wieder auf den Herrn hoffen. Gibt es dieses Lied, ne? Es liegt Kraft in den Worten auf den Herrn. Und wenn du so eine Situation hast, wo man ausharren muss und viel sagt das Wort über Ausharren und dass es nicht leicht vorwärts geht und dass Gott uns auch ein ganzes Stück prüft, wie weit unser Glauben her ist. Und wenn es so ist, dann komm wieder dorthin, dass du sagst, ich will meine ganze Hoffnung auf den Herrn setzen, damit ich neue Kraft gewinne, damit ich nicht ermatte und auch nicht ermüde in der Situation, in der ich eben gerade bin. Also Jesaja 40. Schutz. Der Schutz, genau. Da ist mir das eben gekommen, dass wir im Allgemeinen von Schutz ausgehen, wo es uns allen wohl geht, wo nichts passiert. Keine Krankheiten, keine Unfälle, keine unvorhergesehenen Katastrophen, Waschmaschinenüberläufe und sonst wie was für Zeug. Es steht ja nicht bei jeder Waschmaschine im Keller, ne? Gut. Schutz. Römer 8, Vers 35 bis 38. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das erinnert mich so an unsere Geschwister in Syrien, das ist krass. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. In diesem Allen, und das ist wieder das, was wir heute schon gehört haben, dass in diesem drin wir zu Überwindern werden können, wenn wir diesen Schutzort finden in Jesus, der in uns wohnt und der größer ist als das, was uns umgibt. Und dann Vers 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Schutz besteht darin, dass Gott uns festhält. Der Schutz besteht darin, dass selbst wenn diese ganzen Katastrophen, die hier genannt sind, passieren, und viel davon hat Paulus ja selbst erlebt, da redet ja hier nicht vom grünen Tisch, der kennt sich aus mit Bedrängnis, mit Angst, mit Verfolgung, mit Hungersnot, mit Blöße, mit Gefahr und mit Schwert. Der ist mehrmals gesteinigt worden und sagt auch hier, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Und was bedeutet das zu überwinden? Die Angst zu überwinden? Zu überwinden, dass man diesen Ding unterliegt, so wie wir es beim Elia sehen, dass er einfach so mutlos geworden ist, dass er sterben wollte. Das zu überwinden, weil Jesus in uns wohnt. Ich meine, Elia hatte diesen großen Vorzug nicht, den wir haben, dass Jesus schon jetzt gestorben ist und auferstanden ist und für uns betet auch. Das ist unser Schutz, das ist unser echter Schutz. Und wenn wir das lernen zu überwinden, auch unseren eigenen, also wenn Konflikte da sind, Bitterkeit zu überwinden und irgendwelche anderen Dinge, dann wird Jesus durch unser Leben für andere sichtbar, weil das ist das, was den echten Unterschied ausmacht. Genau. Trost. Trost ist ein großes Kapitel, glaube ich. Und wir sollten, wenn wir in Situationen kommen, wo wir wirklich traurig sind, uns danach ausstrecken, dass der Herr uns tröstet. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass ich wirklich traurig war, wo ich so traurig war, dass ich eigentlich am liebsten immer geheult hätte, aber zur Not auf Knopfdruck sofort konnte das losgehen mit Weinen. Und ich dann wirklich zum Herrn gegangen bin und habe gesagt, Herr, tröste mich, tröste mich. Ja, halt die Ohren steif, menschliche Tröstungen, da wirst du ja, wie weit das her ist, ne? Das kann man ja hochhauen. Aber der Herr tröstet uns, das habe ich erlebt. Ich weiß, dass der Herr uns tröstet. Und so ein Trost kannst du nicht mit menschlichem Trost vergleichen, du bist zufrieden. Und das ist mehr als nur über die Situation gerade so drüber weg gelebt, weitergeatmet, sondern das ist zufrieden. Zwar die Situation hat sich schon unbedingt geändert, aber du bist in Frieden mit Gott. Und Gott hat dir verständlich gemacht, ich kümmere mich, ich bin da, ich habe es gesehen, ich weiß, was gerade abgegangen ist. Ich habe es gehört, gesehen, ich war dabei. Wenn ihr so eine Situation habt, Trost. Trost kommt von Gott. Und wisst ihr, warum wir in solche Situationen überhaupt kommen? Das steht hier auch, 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet oder ermuntert in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Es gibt tendenziell immer mehr Menschen, die in allerlei Bedrängnis sind, als welche, die nicht in allerlei Bedrängnis sind. Also davon können wir mal ausgehen. Und insofern ist es umso notwendiger, dass wir selber so eine Erfahrung in unserem Herzen gemacht haben. Wenn wir das nämlich haben, können wir das auch weitergeben. Alles, was man selber mal erlebt hat, das kann man mit Kraft weitergeben. Alles, was man auch schon mal gehört hat, das kann man zwar auch weitergeben, ist ein bisschen schwierig dann für den anderen. Genau. Also Trost, ganz wichtig, nehmt es einfach mit, sagt, ja Herr, das ist mir versprochen. Ewiges Leben, haben wir gar nicht hier stehen. Das alles für jetzt und hier, aber Ewigkeit. Leute, lasst uns nicht vergessen, wir haben eine Ewigkeit vor uns. Wir leben hier für eine Ewigkeit. Wir sind nicht nur da für jetzt die 70, 80 Jahre oder 90, wenn wir es schaffen. Wir sind hier für eine Ewigkeit. Diese Zeit, die wir hier haben, ist eine Vorbereitung für ein tausendjähriges Reich, ist eine Vorbereitung für, dass Jesus seine Herrschaft aufrichtet. Und das wird spannend. Das ist nicht nichts. Das ist eine Stadt aus Gold. Das ist Gemeinschaft mit Jesus. Das ist Gott in unserer Mitte den ganzen Tag. Nicht nur mal eine Lobpreiszeit, eine Stunde, sondern richtig immer. Das wird richtig schön, ich sag's euch. Und auf dieses ewige Leben, auf diese Ewigkeit mit dem Herrn hinzuleben, das ist mit hier drunter, diese Ewigkeitshoffnung. Wir sind nicht nur für kurz hier. Und auch wenn wir in fetten Problemen stecken und in irgendwelchen Krankheiten oder in irgendwelchen ungelösten Familiensituationen, das ist alles zeitlich begrenzt. Und angesichts der Tatsache, dass es zeitlich begrenzt ist und dass es in jedem Moment auch anders werden kann, lass uns die Zeit so nutzen, dass der Herr unser Herz formen kann, dass der Herr an unserem Charakter arbeiten kann, das will er gerne. Manchmal bringt er dann Sachen hoch, die gefallen uns nicht. Manchmal, wenn man ehrlich ist, merkt man, dass man selber vielleicht sogar eine Mitschuld hat an der ganzen Situation. Aber das dient dazu, dass wir verändert werden. Und unser Charakter wird hier auf der Erde geformt. Unser Charakter wird im Himmel nicht mehr verformt. Da sind wir dann so, wie wir sind. Bis dahin geht's. Deswegen ist das hier so eine wichtige Vorbereitungszeit. Also lasst uns die nutzen. Und wenn wir gerade irgendwo in Trouble stecken, sag Herr Jesus, ich will das Wichtige und das Richtige daraus lernen. Ich glaube, dass da aber schon manchmal Frieden kommt, zu wissen, das geht nicht für immer. Das ist zeitlich begrenzt. Eine ganz wichtige Bibelstelle, die uns in diesem Zusammenhang oft festgehalten hat, als wir auch als Gemeinde gestartet sind und durch viel Trouble durch sind und durch viel Bedrängnis auch, war im 2. Korinther, ich muss mal suchen, ich habe alles ausgedruckt, ist gar nicht so schön, kann man gar nicht in seiner Bibel blättern. 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unsere Bedrängnis. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Manchmal ist das Leichte auch ganz schön schwer, aber gut. Das hat immerhin der Paulus gesagt. Und der Paulus, der hatte einen ganzen Haufen mehr Bedrängnis als wir. Okay? Das schnell vorübergehende Leichte unsere Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Gott belohnt, wenn wir sogar mit Tränen und sogar mit nur noch unserem letzten kleinen Mini-Kraft sagen, Herr Jesus, ich halte trotzdem an dir fest, auch wenn ich gar nichts mehr verstehe und auch wenn mir jetzt alles irgendwie weggerutscht ist und ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Ich vertraue dir trotzdem. Dafür gibt es Lohn. Habt ihr das gewusst? Dafür gibt es einen fetten Lohn im Himmel. Weil das ist freiwillig unter Gottes Herrschaft gestellt. Das ist echte Demut. Und das belohnt Gott. Und es gibt einen Zahltag. Es gibt einen Tag, an dem das rausgeholt wird. Und Gott hat gesagt, ich schreibe alles auf. Es ist nichts vergessen. Jede Träne ist aufgesammelt. Und jedes Gebet und jede Herzenshaltung ist in ein Buch aufgeschrieben. Und wenn ihr es so gemacht habt, großer Lohn. Genau, ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt kommt ganz wichtig Vers 18, immer noch 2. Korinther 4. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ich will uns wieder neu aufrufen, lasst uns auf das Unsichtbare schauen. Komisch, ne? Ich sehe es gar nicht. Okay, wir müssen mit unseren Herzensaugen sehen lernen. Okay, das Unsichtbare ist ewig. Das hat eine Kraft in sich. Unsere Geschwister in Nordkorea, die in irgendwelchen Arbeitslagern stecken, das ist dramatisch. Und die dürfen nicht zum Himmel gucken. Die müssen immer den Kopf runter tun. Und die haben dadurch wirklich körperlich übelste Schmerzen, abgesehen davon, dass die übelst arbeiten müssen und nichts zu essen kriegen. Müssen die auch noch hier so rumrennen und sollen den Himmel verleugnen. Und eine Frau, die dies überlebt hat und ein Buch geschrieben hat und versucht hat zu dokumentieren, was für Leute umgekommen sind und aus welchen sinnlosen, nichtigen Gründen, die hat geschrieben, hat keinen einzigen gesehen, der das gemacht hätte. Keinen einzigen. Weil sie auf das Unsichtbare gesehen haben. Das Unsichtbare ist ewig. Das Sichtbare, das Zeitliche, das geht zu Ende. Das geht zu Ende. Jesus hat gesagt, ihr sollt euch nicht fürchten vor denen, die den Leib verderben können. Braucht ihr nicht, ist nicht nötig. Wir wollen Gott fürchten. Ehrfurcht vor Gott, das ist der Punkt. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, bleibt Menschenfurcht weg. Und dann kommen wir dorthin, dass wir sagen, das ist mir kostbarer. Versteht ihr viel? Ehrfurcht vor Gott hat viel damit zu tun, mit Wertschätzung dessen, was Gott gemacht hat. Und das prägt unser Leben, unsere Entscheidungen. Wir sind, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, in einer gewissen Form, von außen sieht das vielleicht gesetzlich aus. Es wird manches relativ schmal, weil wenn du alles, was du tust oder entscheiden willst, daran misst, gefällt das jetzt Gott? Dann wird relativ schnell klar, was Gott alles nicht gefällt. Ja. Es braucht vielleicht auch manchmal ein bisschen Zeit und das ist nicht in 3-4 Minuten getan. Es kann durchaus mal Tage und auch Monate dauern, bis Entscheidungen richtig getroffen sind. Aber unter diesem Aspekt, das ist echte Ehrfurcht vor Gott. Was kann Gott wertschätzen? Was wertvoll bei ihm? Ja, die Ewigkeit. Was ist noch unter seinen Flügeln? Ich habe noch das Leben in der Gemeinschaft. Gemeinsam Lasten tragen, Wiederherstellung erleben. Gemeinschaft haben wir hier, ne? Genau. Geborgenheit kommt da mit rein, Wärme kommt da mit rein. Wir brauchen das. Gemeinschaft hat für viele schon ein bisschen einen Anstrich von, das nervt. Sollst du deinen Nächsten lieben, ne? Denn er ist wie du. Gut. Also Gemeinschaft ist immer das, wo sich dann reibt. Wenn wir uns wirklich drauf einlassen, da wird es interessant. Und Gott hat es schon gewusst. Gott kennt sich aus mit unseren Herzen. Gott weiß, dass wir mit Gemeinschaft immer zu tun haben. Und dann merkt man, dass man selber hier und dort falsch reagiert. Dann kann man sich auch schön ärgern über den anderen, der ja auch falsch reagiert. Und so geht's hin und her. Aber wir haben eine große Option, auch wieder Ewigkeit. In der Bibel steht, dass wir uns nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Und das ist das, was Gemeinschaft dann möglich macht. Das bedeutet, wir suchen mal die Bibelstelle raus. Das war jetzt großer Mund, ne? Ich kenne es nicht mehr nach dem Fleisch. Ich hab's. 2. Korinther 5, Vers 16. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Die haben ja Jesus gekannt, als er auf der Erde gelaufen ist. Und sagen das auch von Jesus. Aber auch untereinander, weil Vers 17, 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, Leben in Gemeinschaft gehört auch mit unter den Schatten seiner Flügel, unter den Schutz, weil hier haben wir die Möglichkeit, heile zu werden und unseren Charakter zu ändern. Und das geht, weil wir dem anderen und der andere auch uns die Freiheit lässt, dass wir ein neuer Mensch geworden sind in Jesus. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, dass mein Charakter, der vorher so war, sich auch ändern darf. Wir Menschen sind ja gerne so, dass wir den anderen festlegen, die war schon immer so, kenne ich schon, weiß ich. Von ihr ist ja nichts anderes zu erwarten. Das sollte nicht unsere Grundeinstellung sein, wenn wir in Gemeinschaft sind, mit den Leuten, wo wir zusammen sind, sondern dem anderen den Freiraum zu lassen, dass der Herr ihn verändern kann. Ne? Vergebung leben, Versöhnung leben, Trost geben, all diese Dinge. Wir merken schon, unter seinen Flügeln, hier setzt sich was fort. Wenn wir im Natürlichen an unsere Kinder Sachen vererben, die wir in unseren Genen haben und dann das nächste Kind auch in seinen Genen hat und die Enkelkinder haben wieder dieselbe Erbanlage, genauso gibt uns Gott das. Und auch wir sind genauso dazu gerufen, so Schutz zu geben, wie Gott uns Schutz gibt. Nicht auf eine komische seelische Art und Weise, aber auf die richtige geistliche Weise, so wie Gott es eben auch tut. Genau. Wie lange darf ich denn eigentlich reden? Gut, okay. Das ist, wie der Horst gestern so schön abends gesagt hat, das Rundum-Sorglos-Paket, ne? Kostet das was? Hat das einen Preis? Wer kann das bezahlen? Nee, ich sing's jetzt nicht. Segen oder Fluch, ihr lieben Leute. Das hat einen Preis. Ja, das hat einen Preis. Der erste Preis, der bezahlt worden ist, das ist, dass Jesus uns das überhaupt erkauft hat. Das ist der erste Preis, den es gekostet hat. Ganz klar. Letztendlich, was wir jetzt alles gesagt haben, ist Segen. Rundheraus. Und wir haben in 5. Mose 28 eine Auflistung von Sachen, die zum Fluch gehören, wo Gott gesagt hat, wenn ihr nicht auf meinen Wegen geht, wenn ihr meinen Worten nicht gehorcht, wenn ihr nicht das tut, was ich euch vorgelegt habe, dann werdet ihr, weiß ich nicht, wie viele Verse, Fluch, da wird es schlecht. 58 Verse, schrecklich. Alles, was wir um uns herum sehen, und das ist Segen. Und wir wissen, dass Jesus für uns Segen erkauft hat. Ne? Das ist unser großer Trost, unsere Rettung. Genau, Jesus hat am Kreuz den Tausch für uns gemacht, dass er zum Fluch geworden ist und wir den Segen haben. Es kommt noch ein bisschen mehr dazu, von uns aus. Nämlich Glauben und Vertrauen. Glauben oder Vertrauen. Mir ist ein wichtiger Vers eingefallen. Im Hebräer 4 spricht man vom Volk Israel. Der Schreiber des Hebräer spricht davon, dass das Volk Israel nicht in die Ruhe Gottes eingegangen ist. Dramatisch. Ich lese mal vor. Hebräer 4, Abvers 2, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die geglaubt haben. Und man kann durchaus die Ruhe damit vergleichen, dass wir unter den Schatten seiner Flügel kommen. Das ist die Ruhe, dieser geheime Ort, diese Intimität mit Gott. Wie kommen wir dorthin, wenn wir das gehörte Wort mit Glauben verbinden? Wo kommt Glauben her? Kann ich den aus mir selbst heraus produzieren? Glauben wächst durch das, was wir hören. Und nicht nur das, was wir hören, wenn wir eine Predigt anhören, sondern auch durch das, was wir persönlich von Jesus selbst hören. Und das ist so wichtig, dass wir ein Wort hören aus einem Lied, aus einer Predigt, einfach so in der Stille hinein, in unser Herz, dass wir hören, dass der Herr zu uns spricht. Und das wollen wir heute Abend tun. Wir wollen uns heute Abend Zeit nehmen. Wir wollen heute Abend Zeit von Lobpreis haben. Wir wollen gerne Gebet anbieten, Segnung für Leute, wo in ihrem Herzen klar geworden ist, ich muss eine Entscheidung treffen, hier, da, Gott hat mich gefragt, wo bist du? Warum bist du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Wie auch immer. Oder wie gestern Abend, der Horst gesagt, was glaubst du? Oder andere Fragen, die wir heute schon gehört haben. Und wir wollen auch Zeit haben dafür, wer nicht unbedingt das braucht oder nicht unbedingt so eine Entscheidung treffen will, zu sagen, Herr Jesus, rede in mein Herz, so ein Wort des Lebens brauche ich. Oder ein Wort des Trostes. Das kann dir niemand wegnehmen. Das, was dir Jesus selbst offenbart, dort, wo du selber seine Stimme hörst, das ist das Wichtige. Dort wächst Glauben. Glauben wächst aus dem Gehörten. Und die Worte, die wir hier alle sprechen, die nützen uns nichts, wenn wir sie nicht mit Glauben verbinden. Die sind alle sehr schön und sind auch wieder vergessen und haben null Substanz, wenn wir es nicht mit Glauben verbinden. Das heißt, wir müssen uns auf das Risiko einlassen, dass es nur so geht, wie es Gott will, und unsere eigene Sicherheit dort weglassen. Und Gott belohnt das. Und das Nächste, was mir gekommen ist, ist, dass Gehorsam dazu gehört. Wie können wir dieses rundum sorglos Paket wirklich für uns bekommen, behalten, bewahren? Wie kommen wir in die ganzen Segnungen, die wir hier jetzt aufgeschrieben haben und wo wir Bibelstellen gehört haben, wie können wir die bewahren und behalten und noch mehr darin leben, indem wir auch gehorsam sind? Weil Jakobus 2 sagt, der Glaube, wenn er keine Werke hat, ist in sich selbst tot. Das ist ziemlich komisch, dann hast du schon Glauben. Und jetzt, wie wird der Glaube wirklich lebendig? Er muss sich in Werken ausdrücken. In welchen Werken denn? Ich möchte einige Werke nennen, 5 Stück, um genau zu sein. Und es gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber die sind mir eingefallen, die wirklich wichtig sind. Das erste Werk, was wichtig ist zu tun, wenn wir glauben, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass wir die Gaben, die er mitbringt, praktizieren. Der Heilige Geist gibt uns seine Gaben. Der gibt uns das Sprachengebet, der gibt uns verschiedene andere Gaben von Unterscheidung oder Weissagung. Und dass wir das nehmen, das ist ein Werk des Gehorsams, was wir tun, damit wir in die Fülle dieser Segnungen hineinkommen. Ein anderes ist, den Vater besser und besser kennenlernen. Dass wir ihn kennen, dass wir, er liebt mich, weil er meinen Namen, oder, was, wie heißt, weil er meinen Namen kennt. Den Vater kennenlernen. Das ist so wichtig, dass wir Zeit damit verbringen, Schriftstellen zu suchen und zu beten, wie der Vater zu mir ist, speziell wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir viel abgelehnt worden sind oder durch schlechte Sachen gegangen sind. Genau. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Also den Namen des Herrn zu kennen oder sein Wesen zu kennen, das ist unser Schutz. Weil damit prallen auch Lügen an uns ab, die sagen, ja, Gott hat es ja vergessen. Na, guck doch nochmal an, wie es dir geht. Das ist ja klar. Dein Gott gibt es ja auch gar nicht. Ne? Gibt es ja auch manchmal so nächste Freunde und Verwandte speziell, die sich dann da drüber schön auslassen können. Und dann muss in unserem Herzen sicher die Wahrheit stehen, nee, Gott ist gut und Gott tut Gutes. Und Gott schützt mich, weil ich seinen Namen kenne. Ich weiß, wie der Vater im Himmel ist. Dann noch so ein Werk, was wir tun können, dass wir Vergebung bekommen, dass wir Sünden bekennen, wenn uns was eingefallen ist, wo wir sagen, oh, hier bin ich aber völlig in die falsche Richtung gelaufen. Sünden bekennen, heil werden, befreit werden. Das ist so ein Werk, was wir tun können oder was wir anfangen zu tun und dann der Herr weiter tut. Gemeinschaft mit Geschwistern pflegen. Auch dort vielleicht, wo wir uns der Gemeinschaft entzogen haben, aus irgendwelchen Gründen. Weil Gott will das einfach von uns, dass wir das tun, weil das eine ganz praktische Art und Weise ist, wie wir auch lernen können, uns zum Beispiel zu demütigen, indem wir sagen, hey, ich brauche Hilfe, könnt ihr mal für mich beten, mir geht's gerade schlecht. Wenn es wirklich so ist, merkt man auf einmal, dass einem selber das sehr schwerfällt. Man weiß immer, dass der andere das ja muss. Wenn es ihm schlecht geht, muss er ja, kann er es ja sagen. Ne? Dann beten wir für ihn. Wenn es einem selber so geht, merkt man auf einmal, ey, sage ich das jetzt? Versteht ihr? Eine ganz praktische Sache, um einfach zu sagen, ja, ich lerne mich zu demütigen. Und dienen und sich auch dienen lassen. Trösten und sich auch trösten lassen. Freundschaften bewahren, Frieden bewahren. Ne? Die im Epheser steht, dass wir das Band des Friedens bewahren sollen. Das ist wichtig durch Sanftmut und durch Vergebung, Versöhnungsbereitschaft. Im Kolosser steht, ertragt einander. Also die Christen da in Kolossee waren auch nicht anders drauf als wir. Wir mussten sich auch ertragen lernen, wir auch. Das gehört dazu. Aber das macht nichts. Gott hat Humor. Gott weiß, wie wir sind. Ein ganz wichtiges Ding, was wir lernen in Gemeinschaft, ist Sanftmut. Sanftmut bedeutet, dass wir nicht auf unser Recht pochen, auf unser Recht bestehen, weil wir ja nun mal Recht haben. Das sind ja die Fakten. Ich habe ja Recht. Ich kann es ja auch nicht ändern, wenn ihr alle nicht Recht habt. Versteht ihr, das ist nur ausgerechnet nicht Sanftmut. Ich habe jetzt neulich wirklich eine Erkenntnis gehabt, dass der Paulus, ne? Der Paulus war ja schon so ein schönes Hackebeil. Der war ja wirklich, der hat was gerissen von Herrn. Und der war sanftmütig. Wisst ihr das? Dass der Paulus wirklich sanftmütig war? Wir hatten neulich eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte. Können wir mal aufschlagen. Mal sehen, ob er sie schneller findet als ich. Und zwar musste der Paulus nach Jerusalem und dann haben sie gesagt, Paulus, ist schön, dass du da bist. Und er hat alles erzählt, was Gott gemacht hat und wie große Taten er gesehen hat, das war alles spitze. Und dann haben die Brüder zu ihm gesagt, das ist alles schön, wir freuen uns, aber es gibt hier Brüder, die sagen, du würdest die Beschneidung des Mose verleugnen und nicht mehr predigen. Und jetzt ist es so, du nimmst die und die und die Brüder mit dir und ihr geht zu diesen Reinigungsritualen, du bezahlst das für die und dann macht ihr das so, damit die sehen, dass du nicht gegen das Gesetz des Mose bist. Und wisst ihr, was der Paulus gemacht hat? Genau das. Und er hat nichts gesagt. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Galaterbrief, kennt ihr den Galaterbrief? Diesen Konflikt zwischen Gesetz und Gnade, dieses Ding, ja, die musste ich aber beschneiden lassen, sonst bist du doch nicht im Volk Gottes. Das wussten die Juden nun mal, das war ja ihr klares Ding, das war das Zeichen des Bundes. Jetzt kommt der daher, predigt den Jesus, jetzt ist es wohl auf einmal nicht mehr nötig oder was ist denn jetzt los? Aber wir wissen ja, Jesus hat das Gesetz der Gnade gebracht. Und Paulus hat wohl eine Beschneidung gepredigt, aber die Beschneidung des Herzens. Die ist übrigens auch schon im Alten Testament drin. Ne? Der Stephanus sagt es so schön in seiner Predigt zu den Pharisäern, ihr Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Und damit zitiert er auch das Alte Testament. Also Paulus hat eine Beschneidung gepredigt, die war weit mehr als das, was rituell im Judentum praktiziert wurde und wird. Und er hätte sich hinstellen können und sagen, Brüder, wisst ihr, ich finde das übelst verletzend. Das, was ich hier lehre, das geht viel tiefer und das hat was mit unserem ganzen Leben zu tun und nicht nur mal mit einer kurzen Sache, sondern irgendwo ist diese Beschneidung des Herzens ja ein Zeichen, ich demütige mich unter den Herrn und ich lasse meine Halsstarrigkeit fahren und diese Dinge. Und, ne? Hat er nicht gemacht. Das ist sanftmütig, versteht ihr? Hätte sagen können, ja, pff, was denn, soll ich jetzt hier wieder die alten Gesetze halten oder was? Und hat sich nicht hingestellt und hat alles besser gewusst. Steht im Apostelgeschichte 15 übrigens. Genau. Und hat diese ganzen Sachen auf sich genommen und das war Sanftmut. Und so sind wir manchmal nicht. Wir sind manchmal, dass wir dann genau wissen, dass wir Englisch recht haben und der andere muss das jetzt verstehen. Und wenn er das dann verstanden hat, dann ist alles wieder gut. Beim Paulus war schon vorher alles wieder gut. Er hat nicht darauf bestanden, dass die das jetzt alles verstehen müssen. Versteht ihr? Sanftmut. Das hilft in Gemeinschaft enorm. Das hält die Bälle schön flach. Genau. Erwartung der Wiederkunft Jesu pflegen und kultivieren. Wir müssen dass Jesus wiederkommt, diese Erwartung müssen wir pflegen. Das ist vielerorts nicht mehr da. Wir müssen das wieder neu rausholen und sagen, ja, Jesus kommt wieder. Die Zeit hier ist begrenzt. Vielleicht erleben wir es noch, vielleicht erleben wir es auch nicht mehr. Ich finde es spannend, weil die Dinge entwickeln sich sehr rasant in den letzten Jahren. Aber vielleicht erleben wir es auch wirklich nicht mehr. Aber trotzdem, wir müssen mit dieser Erwartung leben, mit dieser Erwartungshaltung, weil das hält uns am Leben. Dann wissen wir auch, es gibt noch einen Haufen zu tun. Liebe Leute, es gibt noch viel zu tun. Und das sind solche Werke, die aus dem Gehorsam herauskommen und die uns in diesen Segnungen drin halten. Ich meine also nicht die guten Werke tun, die wir tun müssen, um unsere Gerechtigkeit aufzupolieren und gerettet zu werden, das wissen wir alle. Ich meine solche Werke, mit dem Heiligen Geist leben, mit dem Vater kennenlernen, gegenseitig in Vergebung leben, in Sanftmut, Gemeinschaft pflegen, sich nicht aus Gemeinschaften entziehen, weil man es vielleicht gekränkt ist oder weil man es besser wusste oder weil sowieso die anderen schuld sind, sondern wirklich dazu stehen und sagen, nein, ich gehe hier vorwärts, weil das hat einen ewigen Wert und einen ewigen Lohn. Und zum Thema Lohn habe ich noch einen Vers, der mich mal wirklich getröstet hat. Da steht im Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott ist nicht ungerecht. Gott kennt alles. Gott sieht alles. Und wir sind in dieser besonderen Lage, dass wir die Ankunft des Tages Gottes erwarten und sogar beschleunigen können. Das ist schon enorm, ne? Der Herr gibt uns diese Möglichkeit und ich glaube, dass Jesus sehr, sehr gerne wiederkommen will. Der Vater allein weiß, wann Jesus wiederkommt oder wann es soweit ist. Das ist auch spannend. Jesus weiß es nicht mal selber, ne? Hat er gesagt. Der Vater allein weiß es. Aber wir können mit unserem entschiedenen Leben, mit unserer Nachfolge beschleunigen, dass Jesus wiederkommt. Und das finde ich eine gute Option. Da könnten wir dran arbeiten, gell? Noch eine Sache möchte ich sagen, auch ein bisschen als Warnung, weil das ist mir so gekommen, als ich einfach stille Zeit gemacht habe. Da Jesus hat im Lukas 7 über Johannes den Täufer geredet und hat ihn beschrieben, wie er ist und dass er wirklich einen größeren Prophet als Johannes nicht gegeben hat und dass er trotzdem der Kleinste im Reich Gottes ist. Und dass sich das ganze Volk bekehrt hat und Zöllner sind zum Glauben gekommen und Huren haben sich taufen lassen und sind umgekehrt von ihrem falschen Weg. Und dann hat er von den Pharisäern und von den Gesetzesgelehrten gesagt, sie haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht. Sie haben den wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen, also von Johannes. Und ich will jetzt nicht unbedingt auf die Taufe hinaus, ich will darauf hinaus, dass wir in der Lage sind, diesen Ratschluss Gottes, diese Segnungen Gottes für uns wirkungslos zu machen, indem wir nicht den nächsten Schritt gehen, den Jesus von uns will. Weil so könnte man es vielleicht auch umschreiben, wenn wir sagen, in dieser Situation damals, Johannes der Täufer war da, war das der Schritt, der letztendlich vom ganzen Volk gefordert war, zu sagen, kehrt um, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das war sowohl für die Zöllner als auch für die Pharisäer bindend. Aber weil sie nicht gefolgt haben, weil ja alles freiwillig ist, haben sie den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht. Und ich möchte einfach uns Mut machen, dass wir, wenn wir so eine Sache vielleicht erkannt haben, wenn wir sehen, Der Heilige Geist hat in meinem Herzen was bewegt und hat was angeschoben, dass wir das heute nehmen und dass wir damit umgehen, dass wir nicht warten, bis irgendeine unangenehme Geschichte vorbei ist. Man kann sowas ja auch aussitzen, das ist möglich, aber nicht sehr zielführend. Und dass wir den nächsten Schritt gehen. Gott will nicht von uns unbedingt, dass wir besonders groß jetzt ganz schnell vorwärts kommen, sondern Gott will, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen in seiner Nachfolge. Ne? Und deshalb, ich meine, was war der Fehler? Es war Gnadenzeit. Gott hat sein Volk gerufen bei Johannes dem Täufer. Es gab eine geistliche Erneuerung und die geht immer mit einer persönlichen Demütigung einher. Also die, die sich in den Jordan gestellt haben und von dem Johannes taufen lassen haben, das war ein Schritt, wo man sich selber gedemütigt hat. Und das ist für uns eigentlich auch oft. Entscheidungen selber treffen, klar. Und das, was Gott anbietet, aus irgendwelchen Gründen, aus Stolz oder aus Selbstgerechtigkeit oder auch aus Trägheit abzulehnen, das bringt uns eigentlich rückwärts, beziehungsweise wir machen den Ratschluss Gottes für uns selbst wirkungslos. Und wenn wir mehrere solche Schritte nicht tun, ich habe einige Personen vor Augen, die mit uns ein ganzes Stück gegangen sind, auch als Gemeinde und so, wo man sagt, wir müssen oft Entscheidungen treffen. Nicht nur einmal, sondern eigentlich fast nach jeder Predigt musst du eine Entscheidung treffen. Will ich das jetzt tun oder will ich das nicht tun? Und Personen, die diese Entscheidungen oft nicht gefällt haben, die kommen raus aus diesem Weg und raus aus diesem Fluss, wo der Heilige Geist hin will, und machen letztendlich diesen Ratschluss für sich selbst wirkungslos und sind zuletzt traurig und fragen, ich bin doch immer da gewesen, warum ist denn das bei mir alles anders? Warum ist denn das bei euch so und bei mir so? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber letztendlich ist es eine Herzenssache. Was noch ein wichtiges Thema ist und was ich auch gerne anbieten will, die Frage nach dem Heiligen Geist. Die viele von euch kennen das und haben auch eine Taufe im Heiligen Geist erlebt und beten auch in der Gebetssprache. Und für alle die, denen das noch irgendwie fremd ist oder suspekt ist, möchte ich das auch heute anbieten. Wir wollen beten, weil der Heilige Geist gibt uns überhaupt Zugang zu diesen ganzen guten Dingen. Dass wir das mit unserem Herzen erfassen können und dass wir geistliche Sachen wahrnehmen können, das macht der Heilige Geist in uns. Und wer da noch irgendwo Bedarf hat und sagt, oh, ich habe noch keine Gebetssprache und ich möchte gerne in Sprachen beten, da soll heute Abend einfach mutig sein und auch sagen, ja, ich lasse für mich beten und wir beten für dich, und der Heilige Geist ist immer treu. Ich habe eigentlich noch niemand erlebt, der es nicht bekommen hätte, wenn er danach gefragt hat. Also bei mir haben wir schon oft gebetet. Ich habe meine eigene Geistestaufe erlebt mit 14 Jahren. Das war eine heiße Zeit, das war richtig gut. Da war ich noch in der Kirche, das war spannend. Ich hatte dann den Heiligen Geist und mit einem Schlag gingen mir die Augen auf, was dort in der Kirche los war. Und das ist ja, man ist ja wirklich sehr grün, ne? Man hat ja eigentlich sonst keine Ahnung, außer dass der Heilige Geist einem gerade mal die Augen aufgemacht hat. Man denkt, man weiß schon alles, das ist ganz stark. Bin ich dann zu unserem Pfarrer hin und habe gesagt, wieso glauben Sie, dass die alle hier an Jesus glauben? Weil mir war aufgefallen, dass das Wort Jesus in keinem der Gottesdienste je gefallen war. Also das muss man schon sagen, der Gerechtigkeit halber. Es war nicht wirklich von Jesus die Rede. Und mir war das derartig zuwider. Ich musste den dann nochmal fragen. Ja, aber das ist natürlich nicht, das führt auch zu nichts, ne? Es war nicht sehr schlau. Ich meine, so ein 14-jähriger Grünschnabel muss auch keinem erwachsenen Mann irgendwas erzählen, ne? Ist klar. Aber gut. Aber der Heilige Geist macht uns Licht an, definitiv. Da gehen da einige Kronleuchter an, die vorher aus waren. Und insofern, das ist eine gute Sache. Da kommt Leben in die Bude sozusagen. Also der Heilige Geist ist hier und der Heilige Geist wartet. Und überall dort, wo noch irgendwelche Barrieren sind und irgendwie noch, nimm es heute und sag, okay, ich will dir vertrauen. Vertrauen ist immer ein bisschen Risiko dabei, okay? Und Gott beantwortet so eine Risikobereitschaft immer mit ganz viel Segen. Das ist das, was Gott dazu macht. Ne? Da gibt es nie was anderes außer einen ganzen großen Berg Segen. Und wer schon in Sprachen redet, fangt wieder viel mehr an, in Sprachen zu reden, ihr Lieben. Betet. Ohne Unterlass zu beten bedeutet nicht, dass man pausenlos betet, aber regelmäßig. Und regelmäßig in Sprachen beten, sich selbst aufbauen. Diese ganzen geistlichen Wahrheiten, was wir gehört haben heute den ganzen Tag und gestern, zu bekommen, in unser Herz zu bekommen, das geht ganz viel mit Sprachengebet. Was zu erkennen und was zu verstehen, mit unserem Herzen zu verstehen als Offenbarung, das geht ganz viel mit Sprachengebet. Also wer das Sprachengebet schon hat, es ist ein ganz wertvoller Schatz. Und es ist gut, jeden Tag längere Zeit das zu tun. Okay? Nehmt euch Zeit dafür. Und wenn ihr alleine seid, laut, wunderbar. Manchmal muss man auch leise beten. Aber das ist gut. Das bringt auch Freude. Und da kann der Heilige Geist das, was in uns da ist, arbeiten lassen. Und aufgehen lassen. Natürlich muss das Wort Gottes in uns da sein. Wir sind also genauso gerufen, so wie wir in Sprachen beten sollen, das Wort Gottes zu lesen. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. So wie wir Frühmittag, Abend essen, auch Bibel lesen. Weil das macht Glauben in uns. Und viele wissen nicht, wie Gott ist, weil sie einfach nicht im Wort lesen. Das ist so schade, weil wir haben es ja in unserer Sprache. Es gibt schon noch ein paar Völker, die haben es nicht in ihrer Sprache, aber wir sind gesegnet. Wir haben sogar mehrere Übersetzungen. Und deshalb, was mir noch so gekommen ist vorhin im Lobpreis, Gott hat einen Bund mit uns gemacht, der ist unverbrüchlich. Dieser Bund, den Gott mit uns durch Jesus gemacht hat, der ist ewig. Das ist was, worauf wir uns immer verlassen können. Und dieser Bund wird illustriert durch dieses im Schatten seiner Flügel. Versteht ihr? Gott ist immer treu. Gott ist immer treu. Und wenn wir unser kleines bisschen Hingabe hinbringen, macht er genau das draus, was draus werden muss. Also nie denken, das ist zu wenig oder Gott nimmt das bisschen, was ich kann, sowieso nicht ernst, weil die anderen können sie alle viel besser. Übrigens auch ein echter Totschläger vergleichen. Vergleichen geht gar nicht. Aufhören mit Vergleichen. Der andere kann es besser, die andere betet besser, die hat mehr Glauben, der geht sowieso immer besser, die hat die Probleme nie. Vergleichen ist verboten. Richtig verboten, okay? Das will Gott nicht. Ich meine, wenn du Kinder hast, weißt du auch, dass du nicht willst, dass die sich miteinander vergleichen, weil du findest als Eltern individuell, jedes Kind ist anders, jedes Kind darf auch anders sein, muss ja. Gott hat es ja geschaffen. Und wir sind so borniert manchmal in unseren eigenen Gedanken und glauben, ich muss unbedingt so sein wie der und der. Das ist nicht nötig. Gott will das gar nicht. Gott will, dass du so bist, wie du bist. Der andere muss so sein, wie er ist. Und Gott kompensiert ihn zu Recht, glücklicherweise. Sogar mit mir. Okay. Genau. Also das will ich euch noch mitgeben. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und dieser Bund ist in Ewigkeit. Wir haben den nicht nur hier auf Zeit, sondern für alle Ewigkeit ist dieser Bund mit uns geschlossen. Das bedeutet, auf ihn können wir uns immer verlassen. Und wenn wir das zusammen mit dem Wort Gottes tun können, weil wir es kennen, dann sind wir unschlagbar. Dann kann schon was kommen, dann kann es auch Trouble geben, aber das wird uns nicht letztendlich vernichten können, weil der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ne? Das ist das wichtige Ding, dass wir wissen, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist unser Sieg. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ja? 1. Johannes 4, sag's mal. Ja, 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Jesus, ich danke dir, dass du so bist, dass du so in uns lebst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das in uns bewirken willst, dass du diese ganzen Worte zum Leben bringen willst, Herr. Danke, dass deine Worte Heilung bedeuten, dass deine Worte Befreiung bedeuten, dass deine Worte wiederherstellen, dass deine Worte Leben bringen, Herr, dort wo Tod ist.
dass deine Worte auch Korrektur bringen, Herr. Ich danke dir, dass du neues Leben gibst und wir wollen uns an dir festhalten, Jesus. Wir wollen sagen, ja, Jesus, mit dir gehen wir. Wir bleiben bei dir. Wir wollen diesen Platz finden, bei dir zur Ruhe zu kommen, sicher zu sein bei dir, egal was um uns herum los ist, Herr. Ich danke dir, dass du jede von uns kennst, dass du weißt, wie wir ticken und was wir brauchen, was wir nicht brauchen, Herr. Komm, du Heiliger Geist, und mach du in unseren Herzen klar, wie wir weiter vorwärts gehen können. Mach du in unseren Herzen klar, was der nächste Schritt ist, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, dass du wirkst und dass du handelst unter uns. Wir laden dich ein, dass du diese Dinge tust, die wir nicht tun können, Herr, wo wir dir einfach nur mit unserer Schwachheit hinhalten können und sagen, hier, so sieht's aus. Aber du bist treu, du bist immer treu, Herr. Und du tust ein gutes Werk an uns, weit über das hinaus, was wir verstehen oder was wir auch erbitten könnten. Danke, dass du uns gut verstehst, Herr. Herr Jesus, wir geben dir diese ganze Zeit hin und auch diesen Abend und wir wollen von dir berührt werden. Wir beten um Offenbarungsworte, wir beten, dass du unsere Herzen erreichst, Heiliger Geist, dass du die geistlichen Augen unseres Herzens öffnest und die geistlichen Ohren unseres Herzens öffnest, mehr von dir wahrzunehmen, dein Wort zu verstehen, das, was du zu uns sagst, Herr. Danke, dass unser Leben in dir ist. Danke, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft leben müssen, sondern unsere Kraft kommt von dir, Herr. Und danke, dass du die belohnst, die auf dich warten, dass du ihnen neue Kraft gibst, Herr. Dafür wollen wir dich ehren. Amen.